Deutschlandfunk Kultur. Vollbild. Das Filmmagazin. Mit Patrick Wilinski.
Ja, schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben für das Wichtigste aus der Welt des Films. Heute mit einem Fokus auf das europäische Kino, anlässlich natürlich des Europäischen Filmpreises, der heute Abend im Schweizer Luzern verliehen wird. Doch zunächst widmen wir unsere Zeit einer deutschen Filmsatire, die sich, wie ich finde, auf wunderbar skurrile Weise über unsere täglichen Diskurse beugt. Das Kino der deutschen Regisseurin Irene von Alberti, das war schon immer diskursfreudig, könnte man sagen. In Der lange Sommer der Theorie zum Beispiel, da verwebte sie Soziologie, Gentrifizierung und Feminismus zu einer sehr faszinierenden, aber vor allem einer sehr heiteren Reise durch unsere Gegenwart. Und ich finde, das gelingt ihr mit ihrem neuesten Werk auch. Der Film heißt Die geschützten Männer und spielt direkt nach einer Bundestagswahl. Die konservative Partei gewinnt, der alte Kanzler bleibt im Amt und flirtet bereits am Wahlabend mit der Spitze der feministischen Partei, die gerade so den Einzug ins Parlament geschafft hat.
Und neben mir steht der alte und wahrscheinlich auch neue Bundeskanzler Darius Becker. Guten Abend.
Guten Abend und herzlichen Glückwunsch. Ich hatte schon Sorge, Sie nicht mehr zu sehen. Eine Plenarsitzung ohne die feministische Partei wäre traurig. So wie das ganze Leben ohne Frauen nur halb so schön wäre.
Naja, danach stirbt der Kanzler recht schnell, dahingerafft von einem Virus, das ausschließlich Männer befällt. Und dieses Virus versetzt die infizierten Männer erst in eine Art Lustrausch, bevor sie dann mit seltsamen Haarwuchs den Höhepunkt erleben und sterben. Und so gelangen die Frauen der feministischen Partei an die Macht.
Also die Situation ist leider sehr besorgniserregend. Diese Krankheit scheint sich extrem schnell auszubreiten. Wir müssen dringend handeln. Unsere Regierung ist jetzt führungslos. Wir sehen nicht, dass sie eine Strategie hätte, die Lage in den Griff zu bekommen.
Dieses gefährliche Chaos, das weitere Männerleben kosten könnte, muss verhindert werden. Es wurde beschlossen, dass wir, die Führung der FEM, für eine Übergangszeit die Regierungsgeschäfte übernehmen.
Die geschützten Männer, das ist eine knallig bunte Satire über Feminismus, die Auswüchse des Patriarchats und mit einem Augenzwinkern auch ein Gruß an die Pandemie, die den Weg zu einer Utopie ebnen könnte. Der Film startet Donnerstag in unseren Kinos und ich hatte vor der Sendung die Gelegenheit, mit der Regisseurin Irene von Alberti zu sprechen. Hallo, herzlich willkommen.
Ja, vielen Dank.
Ihr Film ist ja eine Verfilmung des gleichnamigen Science-Fiction-Romans des französischen Schriftstellers Robert Merle. Was hat Sie an diesem Roman, der ja in den 70er Jahren erschienen ist, so fasziniert, dass Sie jetzt beschlossen haben, ich muss ihn verfilmen?
Der Roman hat vor allem eine ganz tolle Grundidee, indem er so ein Virus erfindet, der sich nur an Männern vergreift, was ja überraschend ist und so eigentlich natürlich nicht gibt, und aber natürlich eine super Prämisse ist, um daraus einen Film zu machen und es weiterzuspinnen, die Idee, was passiert, wenn die Männer quasi aussterben oder zumindest so viel von ihrer Macht verlieren, dass die Frauen wirklich an die Macht kommen und was würde dann passieren. Und das macht der Roman auch in sehr lustvoller Weise, finde ich. Und natürlich in den 70er Jahren war man natürlich noch ein bisschen anders drauf und da war Feminismus vielleicht auch noch ganz anders. Aber ich habe in dem Fall habe ich auch natürlich gemerkt, also dass der Roman von einem Mann geschrieben ist. Ja. Der Held ist ein männlicher Virologe, der dann nachher die Welt rettet. Das konnte ich natürlich so eigentlich nicht stehen lassen und habe dann das quasi umgeschrieben auf die Frauen. Mhm. Aber so die Grundidee ist noch da und weil sie einfach fantastisch ist.
Es sind ja wirklich auch andere Ideen von Feminismus mittlerweile in unserer Gegenwart als damals in den 70er Jahren. Wie sehr haben so aktuelle Bewegungen wie MeToo vielleicht auch den Plot verändert, das Drehbuch bestimmt?
Ja, MeToo war eigentlich für mich der Auslöser, jetzt den Roman, den kannte ich schon länger, den Roman nochmal anzugehen und auch die Rechte zu klären, weil sich da nicht so viel verändert und verbessert hat. Das war eigentlich relativ spät, dass MeToo überhaupt aufkam, obwohl man das ja schon längst alles wusste. Insofern dachte ich, ist der Roman vielleicht eine ganz gute Möglichkeit, jetzt auch mit diesem, ja, in dieser Form von Satire oder diesem Augenzwinkern oder der Komödie eben genau dieses Thema aufzugreifen. Natürlich sind wir jetzt im Feminismus auch wirklich wesentlich weiter. Also wir haben jetzt nicht mehr diese ganz binäre Einteilung in Männer und Frauen. Das war natürlich da damals in dem Roman natürlich auch so. Wir sind da schon viel weiter. Wir sind da viel diverser geworden, was ja auch super ist. Und so habe ich die Welt quasi in dem Film auch kreiert oder so als Voraussetzung gestellt, um dann aber eigentlich mehr über so Machtverhältnisse zu erzählen. Also über patriarchale, aber dann vielleicht auch matriarchale, also auf jeden Fall über Machtverhältnisse geht es.
Der Film spielt ja auch im politischen Umfeld die ganze Zeit. Eine Bundestagswahl steht an, die konservative Partei gewinnt zunächst, aber der männliche Kanzler wird von diesem Lustvirus befallen und stirbt. Dann übernehmen die Frauen aus der radikal-feministischen Partei die Macht, Frauen an die Macht. Aber das läuft dann doch nicht so reibungslos.
Nein, weil natürlich Macht auch die Leute auch korrumpiert. Also das ist so meine Meinung. Und ich glaube, da ist nicht jeder Mensch davor gefeit. Es ist ja auch verführerisch und verlockend, jetzt Macht zu haben und die dann auch behalten zu wollen. Das ist natürlich immer das Problem.
Es ist ja auch so, dass man die Idee häufig hört. Und bei vielen Filmen ist das mittlerweile auch so, dass man einfach männliche Vorgängerfilme mit weiblichen Figuren ersetzt. Und man meint, man hat jetzt was Gutes getan. Und wenn ich ihren Film so sehe, dann hatte ich das Gefühl, es ist gar nicht so einfach, das Patriarchat einfach durch ein Matriarchat zu ersetzen. Und dann sind alle Ungerechtigkeiten aufgehoben.
Ja, genau. Also man kann die Verhältnisse nicht einfach umdrehen. Man kann den Spieß nicht einfach umdrehen. Aber ich in dem Film versuche ich auch genau, dass man da genau darüber nachdenkt, was dann passiert. Also es gibt so ein paar Szenen, die eigentlich sehr lustige Szenen sind, glaube ich, wo ich es einfach mal umgedreht habe. Also wie dann quasi in dem Matriarchat dann auch die, Männer, die von der Baustelle rumlaufen, dann auch angequatscht werden. Also solche Sachen finde ich ganz lustig, weil man ja da vielleicht auch nochmal sieht, was das Ganze, also wie die ganze Struktur eben ist oder immer noch ist und wie es dann wäre, wenn man es umdrehen würde. Und der Film nimmt tatsächlich mehrere Wendungen und ich glaube auch nicht, dass das Matriarchat die Lösung wäre, wenn man dann genau das Gleiche wieder macht, indem man irgendwie die andere Hälfte oder der Menschheit unterdrückt. Das bringt es auch nicht. Ganz am Ende habe ich dann noch so eine Utopie angerissen, die kann man natürlich dann vielleicht auch weiterdenken, wenn der Film dann zu Ende ist.
Über die Utopie wollte ich auch noch reden, aber zunächst nochmal vielleicht über die Machtstrukturen dieser Frauenpartei, dieser feministischen Partei, die da plötzlich an der Macht ist, aber auch plötzlich anfängt, ja, Widerstand in den eigenen Reihen zu spüren. Ja, es ist wieder diese Geschichte, die Revolution frisst ihre Kinder, dachte ich mir. Und steckt da nicht, wenn dann die unterschiedlichen feministischen Strömungen dann plötzlich gegeneinander steht, auch eine Art von Kritik an aktuellen Entwicklungen im Feminismus? Dass sie doch nicht alle auf einer Seite sind, dass es dann doch immer wieder diese Grabenkämpfe gibt.
Ja, auf jeden Fall. Und das finde ich auch das ganz große Problem. Das ist ja nicht nur innerhalb des Feminismus so, sondern auch innerhalb der linken Bewegungen. Finde ich ja irgendwie eine wahnsinnige Kraftverschwendung eigentlich, wenn man sich gegenseitig das Recht abspricht oder so eine Art Rechthaberei einführt, sich das Recht abspricht, jetzt Meinung vertreten zu können. Das geht ja vielmehr darum, dass man zusammenarbeitet und gemeinsam gegen den vielleicht viel stärkeren Feind oder Gegner irgendwie arbeiten kann.
Ihr Film funktioniert, fand ich, hervorragend so als politische Farce. Ja? Warum haben Sie sich gerade jetzt für diesen Tonfall entschieden? Ich hatte so das Gefühl, man kann vielleicht über diese Themen nur noch grell, lustig, satirisch vielleicht erzählen, oder?
Ja, wir haben ja schon länger auch lauter solche Witzfiguren eigentlich in unserer Politik. Also das angefangen von dem rot-orange-gesichtigen, gelbhaarigen Mann im Weißen Haus bis hin zu, ja, auch in Deutschland wirklich schwierigen politischen Situationen. Und man kann, wenn man nicht weinen will, sollte man lachen können. Das ist so meine Devise und ich glaube, es ist auch gut, wenn wir im Kino uns irgendwie auch unterhalten fühlen, auch wenn es wirklich eigentlich im Grunde um sehr ernste Themen geht. Also Politik ist wirklich ein sehr ernstes Thema, aber ich finde, wir sollten uns da irgendwie die Laune nicht verderben lassen und vielleicht ja dann auch wieder ein bisschen großzügiger werden, ein bisschen mehr enger zusammenrücken. Das war eigentlich so der Grundgedanke. Ich glaube auch, dass man im Kino auch wirklich gerne unterhalten sein möchte. Das geht mir auch so. Und trotzdem kann man wirklich ernsthaft werden. Und ich glaube, was dann hinterher, also nach dem Film, ist dann, glaube ich, die entscheidende Zeit. Der Film ist dann hoffentlich noch nicht zu Ende, sondern die entscheidende Zeit ist, dass man sich danach mit Leuten trifft, weiter diskutiert und überhaupt mal überlegt, was bedeutet das Ganze, wo wollen wir hingehen, wie wollen wir irgendwie was zusammen machen.
Das Interessante ist ja, dass gerade das deutsche Kino, glaube ich, sich sehr schwer tut, solche Themen eben auch lockerer, unterhaltsamer zu erzählen. Wir kennen das eher aus dem amerikanischen Bereich. Auch so scheint Ihr Film heraus aus der üblichen, ernsten, doku-fiktionalen Herangehensweise des deutschen Films über politische Themen, oder?
Ja, ich habe es mal versucht. Es ist wirklich ein Genre, das tatsächlich nicht so oft benutzt wird. Also es gibt zwar deutsche Komödien und es gibt ernsthafte deutsche Filme und es ist dann, die ernsthaften sind dann sehr realistisch. Die Komödien sind, da merkt man sofort am Gesichtsausdruck des Schauspielers schon, dass es eine Komödie sein soll. Und ich finde halt, wenn man eine Satire macht oder auch eine Farce, ist es ja eine ganz andere Inszenierung. Also die Schauspielenden sind ja dann in ihrer Rolle so ganz ernsthaft. Sie haben ja alle ihre Agenda und wollen die irgendwie umsetzen. Und das finde ich halt, also das Genre mag ich total gerne. Aber tatsächlich stimmt das, ich glaube, es ist nicht so üblich in Deutschland bisher. Ja.
Sie inszenieren das ja auch mit so einem lustvollen, finde ich, Humor. Also es wird auch alles zu einer sehr haarigen Angelegenheit. Also wenn die Männer sterben da an diesem, wenn sie von diesem Lustrausch erfasst werden, mit sehr lustigen, ja unterschiedlichen Haarwuchsmomenten. Eine Frau hat dann plötzlich aber auch am Ende ein Brusttoupet. Der haarige Witz quasi, nicht wahr?
Der haarige Witz, genau. Ja. Ja, das war so, das haben wir uns überlegt. Das war so eine ganz lange Vorbereitung auch mit Kostüm und Maske und vor allem mit der Maskenbildnerin haben wir uns überlegt, also es gibt ja so sehr viele Verwandlungen und dass sie nicht immer gleich aussehen. Also der erste ist noch so ein bisschen, denkt man ein bisschen an Werwolf, ja, oder sowas. Dann haben wir aber gesagt, aber das haben wir dann einmal gesehen, dann machen wir das jetzt immer bei jedem halt noch ein bisschen raffinierter. Der Kanzler sieht dann aus wie so ein alter amerikanischer Präsident. und da, so gibt es halt so ein paar Ideen, also bis hin zu der Labormaus, die dann auch ein Toupet irgendwie am Ende hat.
Ich glaube, wenn man Virus hört, denkt man vielleicht auch immer noch an die Pandemiezeit, an Covid. Inwiefern hat vielleicht auch der Film diese Zeit mit aufgenommen? Inwiefern hat die Zeit diesen Film vielleicht ja auch geprägt? Es gibt ja Entstehungszeiten bei solchen Projekten.
Ja. Ich habe tatsächlich die erste Drehbuchfassung schon vor der Pandemie geschrieben. Da habe ich mich dann selber so schlau gemacht. Und was ist eine Pandemie? Was im Gegensatz zu einer Endemie? Und was sind Impfstoffe? Was ist ein Virus im Unterschied zu einem Bakterium? Und so weiter. Also ich hab da ganz viele Sachen recherchiert. Vektorimpfstoffe und so weiter. Also ich war wirklich, mich da schlau gemacht und habe da auch ziemlich viel Erklärungen in das Drehbuch eingebaut. Und dann war ja wirklich so, am Anfang der Pandemie gab es ja dann immer irgendwelche Podcasts mit Christian Drosten jeden Tag. Und jeder war eigentlich so ein kleiner Virologe, Virologin. Wir waren alle sehr gut informiert. Und das war natürlich super. Ich konnte dann bestimmt 3 Seiten aus dem Drehbuch komplett rausstreichen mit Erklärungen. Und insofern war das auch ganz gut. Aber trotzdem war ich, am Anfang war ich auch ein bisschen besorgt. Denn wenn das Covid-Virus wieder so ein Virus wie HIV geworden wäre, also dann hätte man keine Komödie drüber machen können. Also es war so die ersten 4, 6 Wochen war das schon spannend, wo das hingeht, weil ich wusste schon, das wird, also das Virus ist ja in dem Film ja nur im Grunde der Rahmen und nicht die Geschichte und nicht die und der Impfstoff ist ja auch im Grunde, die Impfstoffentwicklung ist auch eine Rahmenhandlung. Und da war ich dann ganz froh, dass ich gemerkt habe, okay, es betrifft sowieso alle, es ist gerechter verteilt, wir kriegen es auch in den Griff. Also insofern war ich dann irgendwann beruhigt und habe gedacht, okay, das passt jetzt eigentlich richtig gut. Mhm.
Filme wie Ihrer spielen häufig mit dystopischen Momenten, eher mit der düsteren Variante, wie sich die Menschheit selber auslöscht oder ausgelöscht wird. Sie haben aber schon von Utopie gesprochen und der Film endet wirklich auf einer anderen Note. Und das ist schon was ganz Besonderes und ich habe mich gefragt, glauben Sie selber daran, an die Idee einer anderen Welt mit gerechten Verhältnissen, nicht nur zwischen den Geschlechtern, sondern überhaupt zwischen den Menschen?
Ja, ich glaube auf jeden Fall dran. Das ist auch so eine Grundeinstellung, so eine positive. Und ich glaube, Utopien sind einfach was sehr, sehr Schönes. Und wir sollten uns die auch nicht nehmen lassen. Natürlich ist es in Filmen ist es natürlich immer auch super spannend, eine Dystopie zu erzählen. Das haben wir aber auch jetzt zur Genüge gehabt, finde ich. Obwohl ich bin selber ein Fan davon, aber ich dachte dann immer, ja, warum gibt es eigentlich keine Utopien? Und Utopien sind insofern ja wirklich schwierig zu erzählen, weil eine Utopie in dem Moment, wo sie eintritt, ja eigentlich keine Utopie mehr ist. Es ist also im Grunde einfach so eine Verdrehung, dass man die im Grunde nur als Hypothese erzählen kann oder als Sache, die weiter im Entwickeln ist oder im Entstehen ist. Und da war das als Epilog für den Film, dachte ich, da funktioniert das mit der Utopie, das ist immer noch mit dem gleichen Augenzwinkern erzählt, aber wirklich durchaus ernst gemeint. Also ich glaube, man kann, wenn man wirklich von Null anfängt, das ist ja so die These irgendwie, wenn die Wirtschaft total zusammengebrochen ist und man gerade so die Menschheit gerettet hat, dass man eigentlich, wenn man neu anfängt, dann wirklich alles von Grund auf besser machen kann. Und daran glaube ich schon.
Also auch eine Welt, wo, um auf den Titel zurückzukommen, nicht nur die Männer geschützt sind, sondern vielleicht auch ein bisschen befreit von der Last des Patriarchats.
Genau, so geht es ja unserem Virologen. Der ist ja, glaube ich, ganz froh, dass er jetzt nicht mehr arbeiten muss und seine Karriere vorantreiben muss, sondern jetzt einfach kochen darf, was er ja auch ganz toll kann.
Vielen Dank, Irene von Alberti, Regisseurin des Films Die geschützten Männer. Donnerstag startet der Film in unseren Kinos. Vielen Dank für den Besuch.
Vielen Dank, dass ich hier sein konnte.
Wir werfen an dieser Stelle einen Blick nach Rumänien. Dort geht es gerade sehr chaotisch zur Sache. Gestern hat das oberste Gericht den ersten Wahlgang der Präsidentschaftswahl annulliert. Dabei war man kurz davor, am morgigen Sonntag vielleicht einen rechtsextremen, prorussischen und antieuropäischen TikTok-Star zum Präsidenten zu wählen. Trotz Urteil, Rumänien erlebt derzeit dennoch einen massiven Rechtsruck und steht damit vor einer recht ungewissen Zukunft. Und diese politischen Turbulenzen haben auch die rumänische Filmszene erschüttert. Viele Filmschaffende äußerten bereits sogar die Möglichkeit, ins Exil zu gehen, sollte der rechtsextreme Kandidat an die Macht kommen. Christian Berndt hat sich für uns in der rumänischen Filmszene umgehört.
Präsentate de Leu de la Metro Goldwyn Mayer.
Während sich die Produktionsassistentin Angela durch den Verkehr in Bukarest wühlt, nimmt sie TikTok-Videos auf. Darin parodiert sie derb und obszön den Influencer Andrew Tate, der mit frauenfeindlichen Videos auf rechten Internetplattformen berühmt wurde. In der Filmsatire des rumänischen Regisseurs Radu Jude, Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt, lässt sich einiges erahnen von dem, was jetzt in Rumänien passiert ist. Der weithin unbekannte rechtsextremistische Kandidat Calin Georgescu hat es geschafft, über eine TikTok-Kampagne die erste Runde der Präsidentschaftswahlen zu gewinnen. Allerdings wurden die Wahlen nun vom obersten Gericht annulliert.
It's proven it was a huge Russian interference and manipulation.
Man geht davon aus, so Regisseur Radu Jude, dass Russland die Wahl massiv beeinflusst hat und die Kampagne von Georgescu über Fake-Seiten Wahlpropaganda betrieben hat. Trotzdem, meint Jude, spricht Georgescu viele an, die meisten seiner Wähler seien noch sehr jung. Außerdem fühlen sich viele Rumänen seiner Meinung nach zu Recht von der arroganten Politik des Landes nicht ernst genommen. Und auch von den im Ausland lebenden Rumänen habe sogar die Hälfte rechtsextrem gewählt. Viele Auslandsrumänen fühlten sich im Stich gelassen von der Politik. Die Schuld sei, dass so viele im Ausland wie Sklaven schuften müssten. Aber auch insgesamt, meint Jude, ist TikTok populär in Rumänien. Über Zeitungen und Fernsehen würde sich kaum noch jemand informieren. Für die Filmszene waren die letzten Wahlergebnisse ein Schock. Jude hätte nicht für möglich gehalten, dass Faschisten wieder nahe an die Macht kommen könnten. Jene Leute, die ihn seit Jahren attackieren. Jude behandelt in seinen Filmen Themen, sagt er, die tabu sind in Rumänien, wie etwa die Beteiligung am Holocaust. Manche Filmschaffende, meint er, sprachen schon von Exil, falls Georgescu Präsident wird. Aber nun ist er durch die Annulation des ersten Wahlganges erst einmal gestoppt. Das spricht auch für das Funktionieren der Gewaltenteilung in Rumänien. Bisher war diese nicht bedroht, wie die rumänische Filmproduzentin Ada Solomon meint, die auch Judes Filme produziert.
In Romania, whatever it happened on the political scene,
bei allem, was nach dem Zusammenbruch des Kommunismus in Rumänien passiert ist, meint Solomon, wurde nie die Gewaltenteilung bedroht, anders als in Ungarn oder Polen. Es gibt, meint sie, immer noch ein freiheitliches System, aber sie sieht trotzdem Gefahren für Rumänien.
I don't have any reason to be optimistic. I'm sorry.
Sie sieht keinen Grund, optimistisch zu sein. Rumänien könnte vom demokratischen Weg abkommen. Nach der Entscheidung des obersten Gerichts befürchtet sie Unruhen. Immerhin meint Solomon, auch ein rechtsextremer Präsident könne nicht ohne das Parlament regieren, da Rumänien ein halbpräsidiales System hat. Auch Solomon und ihre Familie werden von Nationalisten bedroht, aber immerhin sagt sie, Rumänien habe im Prinzip auch eine starke Zivilgesellschaft.
But in the last years, probably from the pandemic on,
aber in der Pandemie, sagt sie, ist die Zivilgesellschaft lethargischer geworden. Nach wie vor sehr vital dagegen ist der rumänische Film. Seit mehr als 10 Jahren spricht man von der neuen rumänischen Welle im Kino, die zu einem bis heute andauernden internationalen Erfolg rumänischer Filme auf den großen Festivals von Cannes bis Venedig geführt hat. Die Filme dieser neuen Welle waren immer sehr politisch, sagt Solomon. Rumänien hat viele gut ausgebildete Filmschaffende mit Auslandserfahrung. Und diese Filme finden auch ein Publikum. Der rumänische Film insgesamt ist beliebt im eigenen Land, meint Solomon. Erfolgreich läuft gerade ein Film in den rumänischen Kinos, der in Cannes ausgezeichnet wurde. 3 Kilometer bis zum Ende der Welt erzählt von einem 17-jährigen Landjungen, der brutal zusammengeschlagen wird, weil er einen anderen Jungen geküsst hat. Als die Eltern den Grund für den Angriff erfahren, lassen sie vom Priester einen Exorzismus mit ihm durchführen. Damit es keinen Skandal gibt, soll der Angriff vertuscht werden. Homophobie ist immer noch sehr präsent in Rumänien, sagt der Regisseur des Films Emanuel Pavu, aber den Publikumserfolg seines Films sieht er als gutes Zeichen. Rumänien ist trotz allem auf dem richtigen Weg, meint Pavu. Man müsse zwar das Tempo des Fortschritts erhöhen, aber vor 10, 15 Jahren hätte es noch ganz anders ausgesehen, was zum Beispiel Homophobie betrifft. Und an einen Wahlsieg Ceausescus hatte Pavu sowieso nicht geglaubt. Pavu vertraut der rumänischen Gesellschaft. Er denkt, dass sie sich immer für Europa entscheiden wird. Die rumänischen Filmschaffenden wollen sich, so hört man, auch in Zukunft nicht von den Rechtsextremen einschüchtern lassen. Aber welchen Weg Rumänien in Zukunft gehen wird, ist auch nach der Annullierung der Präsidentschaftswahlen offen.
Soweit unser Blick auf den Zustand der rumänischen Filmszene. Übrigens, der anfangs erwähnte Film Erwarte nicht zu viel vom Ende der Welt von Radu Jude ist derzeit noch auf mubi.com verfügbar und ohne Frage einer der Filme des Jahres. Und auch der zuletzt gehörte Filmemacher Emanuel Pavu hat Grund zur Freude. Für sein Debüt 3 Kilometers to the End of the World wurde er gestern mit dem European University Film Award ausgezeichnet. Das ist der Nachwuchspreis der Europäischen Filmakademie. Heute Abend wird zum 37. Mal verliehen der Europäische Filmpreis, vergeben von der Europäischen Filmakademie. Was 1988 als ziemlich elitärer Männerclub begann, hat sich ja mittlerweile zu einer diversen Institution gewandelt. Wenn dann heute Abend im Schweizer Luzern die Gewinner bekannt gegeben werden, haben über 2500 Mitglieder über die Hauptpreise entschieden. In diesem Jahr sieht alles nach einem Kopf-an-Kopf-Rennen zweier Altmeister aus. Pedro Almodóvar mit seinem ersten englischsprachigen Film The Room Next Door und der Franzose Jacques Audiard mit seinem spanischsprachigen, ja, Anti-Musical Emilia Pérez sind die großen Favoriten. Mein Kollege Jörg Taschmann ist für uns in Luzern. Jörg, wie schätzt du denn dieses Rennen der Favoriten ein? Wer hat denn deiner Meinung nach die besseren Karten? Almodóvar oder Audiard?
Ganz interessant ist, ich las heute früh auch den Tagesspiegel kurz und da meinte die Rezensentin, Altmeister Almodóvar und Jacques Audiard ist kein Altmeister. Ich meine, Almodóvar ist 75 und Jacques Audiard 72, also da kann man auch von 2 Altmeistern reden, aber so kommen sie dann eben halt rüber. Und ich denke, die Akademie wird eher konservativ wählen und den besten Film an Almodóvar vergeben. Bei den Schauspielerinnen dagegen, da hat dann Carla Sofia Gascón, glaube ich, die größten Chancen, als erste Trans-Schauspielerin für Emilia Pérez den Preis als beste Darstellerin zu gewinnen. Und ich kann nur hoffen, dass Audiard immerhin dann es als bester Regisseur schafft, weil ich finde, regiemäßig ist er dem Spanier Almodóvar doch dann um einiges überlegen. Aber schauen wir mal, es ist ganz interessant, wenn man hier mit Kollegen redet. Ich habe gerade mit einem Kollegen aus Ungarn geredet, der ist ein totaler Audiard-Fan, wie ich übrigens auch. Aber ich weiß auch, dass sehr, sehr viele Mitglieder ja eben aus Deutschland kommen und da ist ja der Audiard-Film nicht so gut angekommen. Also es wird spannend, wie das heute Abend entschieden wird.
Jetzt können die deutschen Mitglieder nicht wirklich auf deutsche Filme votieren, denn das deutsche Kino spielt mit Ausnahme der als deutsch geltenden Produktion Die Saat des heiligen Feigenbaums von Mohammad Rasoulouf aus dem Iran jetzt keine nennenswerte Rolle. Bei den Schauspielern ist das etwas anders. Lars Eidinger ist nominiert. nominiert als bester Darsteller für seine Rolle in Sterben und auch Franz Rogowski für seine Rolle bei Andrea Arnolds Bird. Kann denn einer von den beiden sich heute Abend durchsetzen, deiner Meinung nach?
Ich halte das eher so ein bisschen für Alibi-Nominierung, damit das deutsche Kino überhaupt stattfindet. Vergessen wir nicht, Wim Wenders, der langjährige Präsident der Europäischen Filmakademie, wird hier heute Abend mit dem European Lifetime Award ausgezeichnet. Ich denke, dass die beiden Briten, Ralph Fiennes für Conclave oder Daniel Craig für Queer, sehr, sehr große Chancen haben zu gewinnen. Nun muss man wissen, Ralph Fiennes ist vor Ort, Daniel Craig wohl eher nicht. Also das spricht dann ein bisschen eher für Ralph Fiennes, sag ich jetzt mal. Aber man versucht halt immer bei diesen Darstellerpreisen einen gewissen Promi-Faktor zu bedienen. Bei den Frauen ist dann zum Beispiel Tilda Swinton nominiert oder Trine Dürholm oder doch diese Newcomerin mit großem Star-Appeal in den letzten Jahren, Renate Reinzwe.
Die europäischen Filmpreise, du hast ja erwähnt, es kommen ein paar Stars, aber sie leiden seit Jahren darunter, eben nicht genug wahrgenommen zu werden. Man probiert da aber einiges, um dem entgegenzuwirken. Am Ende muss es aber auch irgendwie um Stars gehen, oder? Also wie sieht das in Luzern dieses Jahr aus, neben Ray Fiennes, der natürlich da ist?
Also ein paar sind eben da. Immerhin sind die nominierten Regisseure Pedro Almodóvar und Jacques Audiard da. Das ist schon mal sehr schön. Dann gibt es natürlich Juliette Binoche, die ja auch die neue Präsidentin ist. Das erhöht natürlich auch den Promi-Faktor. Trine Dürholm steht hier auf der Liste. Ralph Fiennes habe ich gesehen. Agnieszka Holland, Carla Sofia Gascon. Also da sind schon ein paar prominente Namen mit dabei. Natürlich auch Isabella Rossellini, die hier auch mit dem Preis ausgezeichnet wird für ihr Lebenswerk im europäischen Film. Ist irgendwie ein bisschen komisch formuliert. Und die Europäische Filmakademie versucht mit dem Geschäftsführer Matthijs Wouter-Knoll wirklich ein bisschen prominenter zu werden und hat sich auch viel vorgenommen. Beispielsweise will man den Termin ändern. Man will plötzlich in den Januar. Hören wir doch mal bitte, was Matthijs Wouter-Knoll dazu zu sagen hat.
Also ja, die Entscheidung wurde vor ein paar Jahren getroffen. Der Wechsel findet jetzt nach Luzern statt. Das heißt, es ist das letzte Mal, dass wir im Dezember sind. Und wir rutschen dann sozusagen danach ins zweite Wochenende von Januar, wie das jetzt aussieht. Das war eine bewusste Entscheidung, um tatsächlich näher an die, also die internationalen Awards zu rücken. Es wurde auch abgestimmt mit den Oscars, mit den Golden Globes, die an einem Wochenende vor uns dann stattfinden werden. Auch mit den BAFTAs zum Beispiel und mit den Festivals, also Sundance und so weiter, dass es irgendwie genau in diesem Wochenende fällt dazwischen, wo man dann auch sagen kann, okay, die European Film Awards finden statt und üblicherweise sind dann in der Woche darauf folgend ist dann Schluss der Abstimmung für die Nominierung der Oscars.
Soweit also Matthijs Wouter-Knoll, der Direktor der Europäischen Filmakademie. Er hat ja eine neue Chefin, könnte man sagen, Jörg, ja, eine neue Akademiepräsidentin. Nachdem die Polin Agnieszka Holland nicht mehr weitermachen wollte, übernahm jetzt die Oscar-Preisträgerin Juliette Binoche, erstmals übrigens eine Französin, dieses Amt. Immerhin ist das die Kinonation Nummer 1 Frankreich in Europa. Wird das den Europäischen Filmpreis jetzt populärer machen?
Also das hoffe ich persönlich sehr, sehr stark, weil ausgerechnet in Frankreich, da wird dieser Europäische Filmpreis vor allen Dingen auch in den großen Medien, in den großen Tageszeitungen, wie ich finde, immer viel zu wenig wahrgenommen, obwohl die zweite Ausgabe 1989 damals in Paris stattfand, sehr glamourös im Übrigen. Und es könnte sich mit Juliette Binoche jetzt wirklich einiges ändern. Sie steht wirklich für europäisches Kino, für Weltkino. Wir wollen die Filme jetzt gar nicht alle aufzählen, in denen sie mitgespielt hat. Sie spricht perfekt Englisch, sie spricht perfekt Französisch. Also das muss jetzt eigentlich mit ihr aufwärts gehen. Und auch ein Zeichen, Jacques Audiard, immerhin einer der beiden Favoriten, der kommt eben heute Abend auch. Das, finde ich, zeigt, dass die Akademie da einen ganz cleveren Schritt gemacht hat. Und hier auch nochmal ein O-Ton von Matthijs Wouter-Knoll zur neuen Präsidentin.
Und für mich ist eins der Prioritäten zwei Sachen. Erstens, Osteuropa muss stärker in die Akademie eingeführt werden. Das kann keine westeuropäische Geschichte sein, wenn wir künftig auch Osteuropa da richtig, also Europa denken wollen. Muss Osteuropa da einen Platz bekommen und Frankreich. Und für mich in Frankreich eine größere Sichtbarkeit zu gewinnen, gehört dann auch dazu, dass wenn man, wie das letztes Jahr, Ende letztes Jahres so war, dass Agnieszka Holland signalisiert hat, dass sie darüber nachdenkt, zurückzutreten als Präsidentin, da war die Frage ziemlich schnell beantwortet, wer steht für europäisches Kino, wer steht für die Zukunft und für die Geschichte, aber eigentlich auch für was Kino sozusagen verkörpert. Und dann kommt man sehr schnell auf die aktuelle Präsidentin.
Matthijs Wouter-Knoll erwähnt ja gerade, Jörg, die Verteilung auch der Filme. Es geht ja immer um ganz Europa und da fällt dieses Jahr zumindest auf, dass das Kino Osteuropas fast vollständig fehlt. Kannst du dir das erklären?
Eigentlich nicht, nur mit einer gewissen Ignoranz. Man kann natürlich jetzt sagen, durch den Ukraine-Krieg ist natürlich das russische Kino ein irgendwie Non-Grata-Kino geworden. Wir wissen überhaupt nicht mehr, was derzeit überhaupt noch in Russland für Filme entstehen. Das war natürlich in anderen Jahren anders. Was ich aber nicht verstehe, ist, dass das ukrainische Kino komplett fehlt. Da passieren ja schon einige spannende Sachen. Das ungarische Kino ist eigentlich zurzeit sehr spannend, weil es sehr viel unabhängige Produktionen gibt, die abseits der staatlich-nationalistischen Filmförderung finanziert werden. Auch in Polen entstehen immer wieder spannende Filme und da ist die Akademie, da hat sie wirklich Nachholbedarf. Das ist nicht gerecht, das gesamte Kino Osteuropas hier einfach gar nicht stattfinden zu lassen.
Jörg Taschmann ist für uns in Luzern. Dort werden heute Abend die 37. Europäischen Filmpreise vergeben. Wer dann gewonnen hat, das hören Sie von ihm ab 23 Uhr bei uns im Kulturmagazin Fazit. Jörg, vielen Dank für deine Zeit.
Sehr gerne.
Damit sind wir auch schon weg aus Europa und in Amerika gelandet, wo die amerikanischen Kritikerinnen und Kritiker sehr gerne gegen Ende des Jahres ihre Top 10 Filmlisten veröffentlichen, welche Filme dort am meisten Eindruck geschindet haben. Und eine dieser Best-of-Listen ist eine der bekanntesten, ist sicherlich die des Magazins The New Yorker. Auf Platz 7 befindet sich da dieses Jahr die Indie-Komödie Das Gefühl, dass die Zeit, etwas zu tun, vorbei ist, von der Debütantin Joanna Arno. Und wie es der Zufall so will, startet der Film nächste Woche auch in den deutschen Kinos. Die in Brooklyn geborene Arno erzählt die Geschichte einer jungen Frau, die in einem ja monotonen Bürojob feststeckt und mit dem Wunsch ringt, eine erfüllte BDSM-Beziehung zu führen. Doch das Dating dafür, das gestaltet sich sehr schwierig.
Ich esse gern herzhaft, Dinge, die schwer im Magen liegen.
Sonst noch was?
Ja, ich kann's nicht leiden, wenn Leute sich zu sehr über 9/11 aufregen. Also, ich warte eigentlich immer gerne ab, was der andere so bestellt, damit ich nicht neidisch bin und mich dann ärgere.
So, durchs Leben zu gehen ist bestimmt nicht leicht.
Du hast mich als Einzige angeschrieben.
Und wo hängst du gerne so ab?
Hier.
Joanna Arno hat nicht nur das Drehbuch geschrieben, Regie geführt, sie hat auch die Hauptrolle gespielt und entwickelt aus ihrem Stoff eine mutige, melancholische Choreografie, die von Sehnsucht und Einsamkeit erzählt, unter den 30-Jährigen im heutigen New York. Ich habe sie letzte Woche in Berlin getroffen und wollte von ihr wissen, wie sie ihre Geschichte eigentlich entwickelt hat.
I guess I've been interested in writing,
ich interessiere mich schon lange für prägnanten Situationshumor und wollte dieses Konzept jenseits meiner Kurzfilme weiter ausloten. Eines Tages wachte ich auf und entschied, eine Reihe sehr kurzer Szenen zu schreiben, die den Humor im Alltäglichen einfangen. Gleichzeitig wollte ich die subjektive Erfahrung einer Person zeigen, wie sie den Zeitverlauf über Tage und Jahre hinweg wahrnimmt. Es ging mir darum, diese Nuancen des Lebens einzufangen und dabei eine emotionale Nähe zur Hauptfigur Anne zu schaffen.
It's a few years in her life, in Anne's life. Der Film spielt über mehrere Jahre und begleitet Anne, Anfang 30, die Hauptfigur, wie sie mit unterschiedlichen Dingen in ihrem Alltag konfrontiert wird. Wie würden Sie Anne zu Beginn des Films beschreiben?
Well, I think that one thing that I was interested in exploring with this film is
ich wollte untersuchen, wie wir tatsächlich Veränderung erleben. In konventionellen Filmen entwickeln sich Figuren oft stark. Sie beginnen an Punkt A und enden an Punkt B. Aber im wirklichen Leben sind Veränderungen oft subtiler, langsamer oder sie finden gar nicht statt. Menschen sind nicht immer konsistent. Sie verhalten sich in einer Situation anders als in einer anderen. Anne ist eine Person, die in unterschiedlichen Kontexten verschiedene Seiten von sich zeigt. Diese Facetten ihrer Persönlichkeit und die kleinen inkrementellen Veränderungen interessierten mich besonders.
In doing that, I wanted to also explore the ways that the character acts differently, even within herself.
The film touches on Anne's struggles with dating and relationships. Ihr Film beschäftigt sich durch die Hauptfigur Anne mit Themen wie Demütigung und Unterwerfung in unterschiedlichen Beziehungen, insbesondere im Kontext von BDSM, denn Anne lernt ja immer Männer kennen, mit denen sie in eine BDSM-Beziehung hineinrutscht. Wieso haben Sie gerade diese Dynamik ausgesucht, um mehr über Ihre Hauptfigur zu erzählen?
Well, I feel like there's a lot of misconceptions about BDSM.
Es gibt viele Missverständnisse über BDSM und ich wollte zeigen, dass Anne in diesen Beziehungen eine aktive Rolle spielt. Wir sehen, wie sie Sessions mit ihren Partnern plant und klare Absprachen trifft. Mir war es wichtig, BDSM authentisch und weniger glamourös darzustellen, als es oft gezeigt wird. Es gibt aber viel Humor, aber auch Verletzlichkeit, wenn zwei Menschen eine neue Sprache der Kommunikation entwickeln. Dieses Erkunden von Grenzen und die Verletzlichkeit, die damit einhergeht, fand ich spannend.
And the vulnerability of trying something new.
So did you have to do some research?
Haben Sie für den Film in der BDSM-Szene recherchieren müssen?
Yeah, I mean, the whole film,
Der Film ist nicht autobiografisch, aber er basiert auf persönlichen Erfahrungen. Ich würde ihn als Autofiktion bezeichnen. Daher musste ich nicht viel recherchieren. Ich wollte aber auch die spielerische, fast slapstickhafte Seite von BDSM zeigen, wie in der Szene, in der Anne immer wieder zur Wand läuft. BDSM hat etwas von Erwachsenenspielen, was Außenstehende oft überrascht.
In ways that I think maybe people who aren't familiar with the community or the scene.
But I mean, for us, it's interesting because we
see Anne zeigt im Film eine submissive Seite in ihren BDSM-Beziehungen, aber auch in ihrer Arbeitswelt gibt es eine Dynamik der Unterwerfung. Wie vergleichen Sie eigentlich diese beiden Bereiche?
These two dynamics compare to each other.
Yeah, you know, I was really interested in showing.
Mich interessierte, wie Machtverhältnisse in unterschiedlichen Beziehungen funktionieren. Sei es in der Familie, bei der Arbeit oder in BDSM. Submissivität wird oft missverstanden und fälschlicherweise mit Unterwürfigkeit verwechselt. Sie erfordert aber Mut, Kommunikation und Kontrolle. Oft ist die submissive Person diejenige, die die Dynamik einer BDSM-Beziehung bestimmt. Mein Ziel war es nicht, direkte Vergleiche zu ziehen, sondern die Parallelen und Kontraste in den Machtverhältnissen, die Anne erlebt, zu erkunden.
And yeah, I wanted to explore that kind of very strange topography and how these themes come up on a day-to-day basis and also across the years in someone's life.
Sie spielen Anne selbst und führen gleichzeitig Regie. Wie war das, sich auch immer wieder in so intimen Szenen selbst zu inszenieren? Sie sind ja auch häufig nackt.
Yeah, it was definitely a balancing act, but I had.
Es war eine Herausforderung. Aber ich hatte bereits in Kurzfilmen fiktionalisierte Versionen von mir selbst gespielt. Das half mir, Authentizität in die Figur zu bringen. Mein großartiges Team hat mir dabei sehr geholfen, die Balance zwischen Schauspiel und Regie zu halten. Auch in den vielen Nacktszenen, die mir keine Probleme bereitet haben. Die persönliche Perspektive sollte dazu beitragen, dass andere Menschen sich mit der Geschichte identifizieren können.
That I was lucky to work with.
It's a comedy.
Der Humor des Films, der basiert auf der Idee des Deadpans, auf Dialogen und langen statischen Einstellungen, wo erstmal nichts passiert anscheinend und je mehr wir einer banalen Situation dabei zugucken, umso lustiger wird das Ganze. Wie würden Sie denn den Humor des Films beschreiben?
I think I see a lot of humor in the world all around us. Sometimes you just, you know, take a step back.
Ich finde Humor oft in alltäglichen Situationen. Besonders wenn man sie mit etwas Abstand betrachtet. Eine scheinbar banale Szene, wie das Ausdrücken von vorgekochten Linsen aus einer Packung, kann plötzlich absurd wirken. Zeit spielt auch eine wichtige Rolle. Eine banale Szene kann, wenn man sie lange stehen lässt, lustig und absurd werden. Mein Ziel war es, schwierige Themen wie Einsamkeit oder Identität auf diese Weise zu behandeln. Humor hilft uns, uns mit solchen Themen auseinanderzusetzen.
You know, in kind of stepping back out and seeing the humor of these things, I hope it kind of makes people feel a little bit better about these things, a little bit lighter.
Your movie is also a New York film.
New York City spielt eine zentrale Rolle im Film. Sie selbst kommen aus Brooklyn. Welche Bedeutung sollte die Stadt für ihre Geschichte eigentlich bekommen?
Did you want to show?
I wanted to create a really rich portrait of.
Ich wollte ein reichhaltiges Porträt von Anne und New York schaffen, indem ich unterschiedliche Viertel und Charaktere zeige. Die Stadt wird durch ihre Umgebungen und die Menschen, denen sie begegnet, lebendig. Unterschiedliche Orte, wie ein luxuriöses High-Rise-Apartment in Williamsburg oder ein Musikstudio in einem industriellen Gebäude im Queensviertel Maspers, reflektieren die Diversität der Stadt und setzen die Männer, denen Anne begegnet, in einen sozialen und gesellschaftlichen Kontext.
Environments that are in New York and color her days.
But also class differences.
Genau, der Film erzählt dadurch ja auch etwas über Klassenunterschiede in einer Stadt wie New York. Durch Annes unterschiedliche Partner lernen wir unterschiedliche Lebenswelten und Lebensweisen kennen. Wie wichtig war das?
Of class and differences?
Yeah, absolutely. I think sometimes movies get very streamlined into the center.
Sehr wichtig. Filme neigen oft dazu, eine homogene Mitte zu zeigen. Aber ich wollte die Vielfalt von New York darstellen. Unterschiedliche Klassen, politische Ansichten und Lebensstile. Annes Welt ist komplex und ich wollte sicherstellen, dass alle Aspekte ihres Lebens, einschließlich Politik und Musik, Teil der Erzählung sind.
I wanted to include music as well. That was another way I wanted to create a rich environment.
Der US-Independent-Shooting-Star Joanna Arno sprach mit mir über ihr beeindruckendes Debüt mit dem tollen Titel »Das Gefühl, dass die Zeit, etwas zu tun, vorbei ist«. Der Film startet am Donnerstag in unseren Kinos. Kommen wir zum chinesischen Kino. Mittlerweile eine echte Kinonation, aber dennoch kommen Filme aus China gar nicht so häufig auf unsere Leinwände. Donnerstag ist es aber soweit, dann kommt ein wahrer Festival-Hit zu uns, »Black Dog – Weggefährten«. Regisseur des Films ist Guan Hu. Und in China, in dem man ja gerne in Zyklen denkt und auch Regisseure in Jahrgänge und Gruppen unterteilt, da gehört Guan Hu zu der sogenannten sechsten Generation chinesischer Filmemacher, die für ihren realistischen Blick auf die Verhältnisse ihres Landes bekannt sind. Ob das jetzt auch auf Black Dog zutrifft, das weiß Anke Lewicke bei mir im Studio. Hallo Anke.
Hallo Patrick.
Das ist ja ein Film, der erstmal sehr emotional berührt, würde ich sagen, gleichzeitig uns aber mitten in die Realität Chinas wirft, kurz vor den Olympischen Spielen 2008. Anke, wie würdest du beschreiben, wie Guan Hu diese Gratwanderung hier zwischen Gesellschaftskritik und mitfühlender Menschlichkeit gelingt?
Na, wenn ich es mal so banal und pathetisch sagen darf, also es geht ja um eine Biografie, die erstarrt ist und die wieder in Bewegung kommt und uns dadurch bewegt. Und diese Entwicklungsgeschichte erzählt der Regisseur eben mit uns doch sehr vertrauten universellen Versatzstücken. Und der Schauplatz ist uns aber dafür unbekannt. Und den können wir in den großartigen, wuchtigen Bildtableaus erkunden. Das spielt in der Stadt in der Nähe von der Wüste Gobi. Und du hast erst so eine westernhafte Einstellung, also so Wind, eine Dornbusch bläst durchs Bild. Und dann kommen auf einmal immer mehr Hunde, so richtig ein riesengroßer Hunderudel und so ein kleiner Bus, der kippt dann um. Gott sei Dank passiert keinem was, aber alle sind so ein bisschen eingeschüchtert. Und in dem Bus sitzt eben unser Held Lang. Und das ist ein Rückkehrer, das ist ein junger Mann. Der saß im Gefängnis, wohl aber unschuldig. Ja, und wie so viele Rückkehrer, er kommt nach 10 Jahren eben wieder nach Hause, hat sich einiges verändert. Also für ihn ist eine alte Stadt auch nicht mehr vertraut. Also wir erkunden das alles mit ihm. Und ja, er lebt dann einfach davon, dass er Hunde fängt, weil das ist dann sein Geld und er lernt dadurch einen angeblich tollwütigen schwarzen Hund kennen und der Hund schenkt ihm aber irgendwann Zutrauen und durch das Zutrauen passiert etwas bei ihm und er kann wieder sich anders ja mit seiner Umgebung auseinandersetzen, wird auch wieder offener.
Ja, da wo ihn auch seine Vergangenheit wieder einholt, da geht es um Kriminalität, um Banden und dann kommt auch ein sehr interessanter Nebenaspekt in den Film hinein. Denn ein chinesischer Regisseur spielt eine Nebenrolle, Chia Zhangke, auch sehr bekannt in der Festivallandschaft und ebenfalls ja ein Regisseur der sechsten Generation. Eine kleine Nebenrolle hat er hier also als zwielichtiger Bandenanführer. Was ist das, Anke, für dich? Ein solidarischer Gruß unter Filmemachern? Ist hier mehr als nur das gemeint? Eine Verbindung? Brüder im Geiste?
Ja, würde ich auf alle Fälle so sagen. Ich meine, die Regisseure der sechsten Generation zeichnet ja auch noch alle aus, dass sie in Peking studiert haben, an der sehr renommierten Filmhochschule. Vielleicht kennen sie sich auch schon daher. Und man kann sagen, dass diese beiden Regisseure, Zha Zhangke und Guan Hu, Chronisten des gesellschaftlichen und sozialen Wandels ihrer Heimat sind. Also und gemeinsam haben sie auch, dass ihre Filme nie in den großen Städten spielen, sondern eher in der Provinz. Und sie nehmen eben immer auch die Perspektive von Menschen ein, die vom großen kapitalistischen Kuchen nichts abbekommen haben. Und genauso ist es ja hier. Also wir lernen eine Stadt kennen, wo die Menschen eigentlich nur noch Verschiebemasse sind. Also du hast es ja schon gesagt, das ganze Spiel 2008, kurz vor der Eröffnung der Olympischen Spiele. Die Stadt soll hier irgendwie wieder herausgeputzt werden. Aber da passiert eigentlich nichts. Welche Investoren sollen da hinkommen? Also da werden Bilder entworfen, die sicher nicht in das Offizielle passen, nicht in die Aufbruchsstimmung der damaligen Zeit. Und dann finde ich es ja auch ganz bemerkenswert, was über die Hunde erzählt wird. Also früher waren sie Nahrungsmittel, dann waren sie doch einfach so nette Haustiere, wurden dann aber wieder zurückgelassen und verwildern wieder. Also was haben verwilderte Hunde in einer zivilisierten Gesellschaft zu tun? Also du findest schon immer wieder kritische Subtexte in den Filmen und gleichzeitig spürt man aber auch, dass dieser Regisseur großes Kino machen will mit einem Identifikationshelden, mit dem man so mitgeht. Und man ist auch wirklich dann mit dabei und schaut sich mit ihm eben seine Umgebung an, was da passiert. Und dann gibt es noch diesen verlassenen Zoo, wo der Vater von unserem Helden arbeitet. Und da sitzt so ein Tiger einsam im Käfig. Keiner kommt ihn mehr besuchen. Also da hast du schon wieder so, ja, so einen etwas anderen Blick auf China.
Jetzt ist A Black Dog durch die chinesische Zensur gekommen. Der Film beginnt ja mit dem sehr bekannten chinesischen Zensurstempel. Und Guan Hu hat ja in den letzten Jahren auch große Action-Spektakel für letztendlich die Chinesen gedreht, auch für letztendlich die chinesische Propaganda, muss man sagen, historische Bild eben. Wie ist das jetzt mit The Black Dog? Kehrt er hier wirklich zurück zu seinen Wurzeln? Ist das hier Gesellschaftskritik oder ergänzt er vielmehr seinen Stil, seine visuelle Sprache?
Na, ich würde sagen, er ergänzt da schon was. Und du spielst ja sicher auf The 800 an, ja, ja, auf diesen Film, eine Geschichte, die jeder Chinese kennt. 1937 in Shanghai, ein Lagerhaus mit 432 Soldaten, kämpft und hält Stand gegen die japanische Übermacht. Und der Film kam ja erst auch nicht durch die Zensur, weil eben diese Chinesen, die da Widerstand leisten, die nationalchinesische Flagge hissen und nicht die kommunistische. Deshalb gab es Ärger. Da ist dann Zha Zhangke auch öffentlich aufgetreten und hat sich gegen diese Zensur ausgesprochen. Und der Film wurde ja mit IMAX-Kameras gedreht. Es werden immer wieder Vergleiche gezogen mit Dunkirk, also von Christopher Nolan. Also es war schon mächtig Aufwind. War 2020 auch der erfolgreichste Film.
Weltweit.
Also ja, und man spürt, dass er jetzt auch wieder diese wuchtigen Bilder machen will, aber gleichzeitig gibt es jetzt wieder eine Nähe zu dieser Figur und eine Nähe, die durchaus auch so einen humanistischen, humorvollen Blick hat. Also zum Beispiel muss Lang dann einmal pinkeln und dann kommt der Hund raus und pinkelt auch, also Revier abstecken.
Hunde als treue Weggefährten, das ist ja so ein wiederkehrendes Motiv in der Filmgeschichte. Jetzt ob Lassie ist vielleicht das bekannteste, das sind auch dann so schöne Symbole für Loyalität und Bindung. Wie reiht sich da ein Film wie Black Dog in diese Tradition ein, jetzt unabhängig von der Geschichte Chinas?
Ja, ich finde, der Film funktioniert ja eigentlich auch nur über das Binnenverhältnis. Da ist schon unheimlich viel erzählt zwischen Mensch und diesem Hund. Also, und da musste ich schon ein bisschen an Karus Meki denken. Da gibt es ja auch immer wieder Hunde, die so der letzte Rückhalt sind. Aber auch vor allen Dingen an den Klassiker des neorealistischen Kinos Umberto D., von Vittorio De Sica, da geht es um Rentner, der keine Rente bekommt und eigentlich seinen Hund nicht mehr durchfüttern kann. Hier hast du natürlich auch einen, ja, man kann schon sagen, neorealistischen Touch, aber auch Originalschauplätze. Alles nochmal viel, viel größer erzählt. Aber was mich an dem Film, das habe ich ja oben schon gesagt, bewegt hat, ist, wie durch den Hund dieser junge Mann wieder zu sich kommt. Und wir kriegen dann ja auch mit, dass er mal Rockmusiker war. Und er pfeift ja auch immer. Und er pfeift Stücke aus Pink Floyd's Wall, also Mother unter anderem. Und das erzählt natürlich auch wieder was. Die Mutter, die zu überbemutternd ist, alles kontrolliert. Das ist ja auch wieder ein Hinweis zum chinesischen Staat.
Der wunderbare chinesische Film Black Dog kommt Donnerstag in unsere Kinos. Eine Empfehlung auch von Anke Lewicke. Danke. Zum Abschluss haben wir noch einen Ausflug in die Filmgeschichte zu einer wahren Filmlegende. Schauen Sie ihm doch einfach in die Augen.
My name is Humphrey Bogart, in case of those of you in the audience who are either too young or too old know who I am.
Unverkennbar diese Stimme von Humphrey Bogart, eine Schauspiellegende, die erst spät im Leben berühmt wurde. Jenseits der 40 gelang ihm mit der Rolle des Rick in Casablanca der Durchbruch.
Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine.
Vor 125 Jahren wurde Bogart geboren und passend zu diesem Jubiläum kann man ab dem 9. Dezember weltweit die erste angeblich offizielle Filmdokumentation über sein Leben sehen. Life Comes in Flashes heißt der Film, gedreht von Catherine Ferguson. Exklusiv für Deutschland durften mein Kollege André Mumot und ich den Film bereits sehen. Und André, das klingt ja schon vielversprechend. Die erste Kinodokumentation über Bogart, sein enorm ereignisreiches Leben, aber in unter 100 Minuten zu pressen, ist das überhaupt möglich?
Na, da geht schon einiges rein in diese 100 Minuten und man muss vielleicht gleich mal vorwegschicken, es ist schon ein sehr schön gemachter Film, ein aufwendig gemachter Film, keine oberflächlich irgendwie schnell hinproduzierte Geschichte fürs Fernsehen.
Das stimmt.
Das sieht man aber vor allen Dingen an der sehr sorgfältigen Art und Weise, wie da die Filmausschnitte auch benutzt werden, um das Leben von Humphrey Bogart zu illustrieren. Und da gibt es aber auch viele private Filmaufnahmen und natürlich auch Aussagen der Weggefährtinnen und Weggefährten, die das stützen. Und man bekommt schon in diesen gut 90 Minuten einen Überblick über das, was im Leben von Humphrey Bogart passiert ist und natürlich im weitesten Sinne auch über die Filme, die er gedreht hat.
Regisseurin Ferguson hat ein paar Ideen, um mal diese Geschichte anders vielleicht zu erzählen. Sie lässt nämlich Bogart selbst erzählen und jetzt nicht durch eine seelenlose KI, wie man es vielleicht vermuten könnte, sondern durch einen Schauspieler, der diese sehr markante Stimme, ja, die auch was Krächzendes hatte, aber auch immer was Aristokratisches, als er sprach. Wir hören mal rein, wie das im Film klingt.
I'm not at ease with women, really. I must obviously like certain women. I've married enough of them.
André, wie funktioniert für dich dieser Ansatz?
Das ist schon ganz schön, weil wir sehr dicht drankommen an die Persönlichkeit von Humphrey Bogart und eben auch die Möglichkeit bekommen, aus erster Quelle zu hören, wie er über sein Leben und das, was in diesem Leben passiert ist, gedacht hat. Gleichzeitig ist es aber auch eine der Schwächen dieser Dokumentation, weil es einen Innenblick gibt und keinen Außenblick. Was mir gefehlt hat in diesem Film insgesamt, ist so ein bisschen eine Einordnung. Eine filmhistorische oder auch gesellschaftshistorische Einordnung von alledem. Das ist wahnsinnig dicht dran, eben an den biografischen Fakten. Die werden alle dargebracht und auch auf eine saftige Weise dargebracht. Aber wie das insgesamt einzuordnen ist, warum Humphrey Bogart diese besondere Position hatte, zum Beispiel in Hollywood, das wird nur so angerissen.
Dann machen wir das doch an dieser Stelle. Also wenn man über Bogart spricht, dann spricht man vor allem über seinen ikonischen Status, über Bogey, über seine Persona, über diese Person des mürrischen, zynischen Mannes mit seiner Chesterfield-Zigarette im Mundwinkel und einem Mantel, der diesen Stürmen des Lebens trotzt. Ein absolut untypischer Hollywood-Held, auch ehrlich gesagt für die 30er und 40er Jahre. Warum wurde aber er ausgerechnet zur bekanntesten männlichen Ikone Hollywoods?
Und zum Greatest Male Star of Classic American Cinema vom American Film Institute gewählt. Also wirklich der Größte auf dem höchsten Treppchen. Das ist schon was Besonderes, vor allen Dingen, weil er eben so ganz lange mit kleinen Nebenrollen sich durchschlagen musste. Er kam vom Theater, ist dann mit einer Gangsterrolle in The Petrified Forest entdeckt worden, die er dann auch in Hollywood spielen durfte, hat dann aber eigentlich nur einen Gangster nach dem anderen gespielt, wurde immer erschossen von James Cagney und von Edward G. Robinson und so weiter. Das hat er bis zum Erbrechen im Grunde genommen spielen müssen und dann ist er trotzdem zu diesem Star geworden, zu einem Zeitpunkt, wo man damit eigentlich nicht mehr rechnen konnte. Mit der Figur des Sam Spade vor allen Dingen in The Maltese Falcon, dem John Huston Film und dann eben natürlich vor allen Dingen in Casablanca. Und das ist schon bemerkenswert und ich glaube, das hat gerade etwas damit zu tun, dass er nicht in das Schema des klassischen amerikanischen Hollywood-Stars hineinpasst. Und auch damit, dass er diesen Underdog glaubwürdig präsentieren und porträtieren konnte. Und das heißt auch, dass er diese typische amerikanische Erfolgsstory in den Filmen nicht spielen musste. Ich glaube, das ist ein wesentlicher Aspekt. Nicht nur diese wirklich sehr von allen unabhängige Männlichkeit. Da ist ein Typ, der braucht im Grunde genommen niemanden, der kommt immer alleine klar, der kriegt alles alleine auf die Reihe, ob er sich mit Gangstern oder mit der Polizei anlegt. Das ist vollkommen egal, der kommt schon irgendwie durch. Auch gegen die Nazis kann er sich behaupten in Casablanca, weil er sich auf sich selbst verlässt, weil er auch im Zweifelsfall eine große romantische Liebesgeschichte ausschlagen kann. Er weiß, es gibt wichtigere Dinge. Aber ich glaube, es ist eben auch eine Figur, die er da spielt, die nicht den sozialen Aufstieg den man typischerweise im Hollywood-Film erlebt, mitmachen muss. Er ist nicht am Ende derjenige, der in die Glamour-Welt hinaufgeht. Und er muss auch nicht der große, idealistische, perfekte Amerikaner wie James Stewart sein in den Frank Capra-Filmen zum Beispiel. Er hat eine negative und eine dunkle Seite und er ist einer, der nicht in dieses Gesellschaftsspiel hineinpasst. Und das hat ihn, glaube ich, zur großen Identifikationsfigur gemacht.
Auf der Leinwand auf jeden Fall, aber auch sein Privatleben sorgte regelmäßig für Schlagzeilen. In der Dokumentation Life Comes in Flashes konzentriert sich auch ein großer Teil, dachte ich mir, auf diese privaten Eskapaden. Ja. Bogart aus der Sicht seiner Ex-Frauen wird uns hier erzählt. Und natürlich seiner großen, großen Liebe mit Lauren Bacall, die 25 Jahre jünger war, als die beiden zusammengekommen sind. Inwiefern wird dabei dieser private Mensch Bogart sichtbar? Etwas, was die vielen Buchbiografien über ihn ja irgendwie nie zu fassen bekommen haben.
Ja, es wird zumindest sichtbar, dass er auch eine problematische Persönlichkeit hatte. Also da gibt es natürlich die unterschiedlichen Perspektiven, die zeigt der Film aber auch auf. Und ein großer Teil des Films dreht sich um die dritte Ehe mit Mayo Method, der Schauspielerin. Die haben eine sehr, sehr explosive Ehe geführt. Die waren also ständig im explosiven Streit miteinander. The marriage was the sequel to the Civil War, hat der Autor Julius Epstein gesagt. Also diese Ehe war die Fortsetzung des amerikanischen Bürgerkriegs. Das lag aber auch daran, dass Mayo Method Alkoholikerin war, dass sie psychisch krank war. Die hat das Haus angezündet, in dem sie gelebt haben. Die hat ihn auch die hat ihm ein Messer in den Rücken gerammt in einer dieser sehr gewalttätigen Auseinandersetzungen. Und man bekommt aber auch ein Bild davon, dass eben auch Humphrey Bogart schwierig war. Natürlich hat er zu viel Alkohol getrunken, sich dann auch nicht unbedingt immer besonders nett verhalten, auch zu Freunden und Bekannten. Das kommt in dieser Dokumentation, finde ich, auch sehr gut heraus, dass er natürlich schwierig war und dass natürlich auch sein Image auf der Leinwand, vor allen Dingen in seinen späten Filmen, dann auch mitgeprägt hat. Er war ein Stück weit natürlich auch ein kaputter Mann, der viel hinter sich gebracht hat und dabei auch nicht immer sehr glücklich war in Hollywood und mit seinem persönlichen Leben. Und das zeigt sich dann auch in seinen Filmen.
Also die Hochphase seiner Karriere, das waren ja fast nur 15 Jahre, weil er starb ja recht jung, noch bevor er die 60 erreicht hat, an Krebs. Aber Bogie hatte man das Gefühl, noch Jahrzehnte später, der lebte weiter im Kino der Nouvelle Vague, bei Jean-Luc Godard, auch bei Woody Allen, dann in den 70er Jahren als Flirt-Doktor, der irgendwie sich nie anstrengen musste. Genau. Was macht denn seine Art von Humphrey Bogart oder Bogie letztendlich immer noch so faszinierend? Seine Karriere begann ja auch, als die Amerikaner in den Zweiten Weltkrieg eingetreten sind, wo jemand, der so war wie er, vielleicht wichtiger war als ein schöner Beau, der die Frauen bekam.
Ja, ich glaube, dass er eine Stabilität vermittelt hat. Also eben in dieser Unabhängigkeit, von der ich auch gesprochen habe, und mit so einem klaren moralischen Kompass, dass er sich eben auch, glaube ich, von den Frauen nicht hat beeindrucken lassen. Es hat immer was mit dem Männlichkeitsbild zu tun. Die Frauen mussten sich sehr anstrengen, um ihn zu kriegen. Und wenn man sich zum Beispiel anschaut, wie er den Philip Marlowe spielt in Tote schlafen fest, da ist er so cool. Da kann sich also James Bond noch eine Scheibe von abschneiden. Da ist er also wirklich derartig auch sexuell unabhängig und lässt das alles überhaupt nicht so richtig an sich ran. Und das ist, glaube ich, sehr vorbildlich gewesen, auch für diese Generation. Aber ich finde, was das heute interessant macht, diese Filme wieder anzuschauen, gerade auch Casablanca, dieser klare moralische Kompass, diese Naivität, die man dem amerikanischen klassischen Kino immer vorgeworfen hat, das wünscht man sich heute tatsächlich ein bisschen zurück. Also, dass in den Stürmen der Weltgeschichte, wo auch alle moralischen Kriterien abhanden kommen, da plötzlich wieder so Figuren sind, an denen man sich ganz klar orientieren kann. Die müssen nicht idealisiert sein. Gerade das sieht man bei Bogart. Die müssen nicht die perfekten Demokratierettungsreden halten, aber durch ihr Verhalten zeigen sie, es gibt bestimmte Grenzen. Und das ist das, was das klassische amerikanische Kino uns eigentlich vorzeigt. Und wenn man dann heute nach Amerika schaut, denkt man, diese Filme werden offensichtlich nicht mehr besonders oft angesehen.
Aber vielleicht ist jetzt Zeit für eine Renaissance von Humphrey Bogarts Filmen und natürlich der Figur von Humphrey Bogart. André Mumot sprach mit mir über den Dokumentarfilm Life Comes in Flashes von Catherine Ferguson über Humphrey Bogart. Ab dem 9. Dezember lässt sich der Film weltweit auf allen bekannten VOD-Plattformen streamen. Vielen Dank.
Sehr gern.
Und damit geht die Ausgabe des Filmmagazins für heute zu Ende. Vielen Dank fürs Zuhören, sagt Patrick Wilinski.